Es ist Donnerstag, der 13. Dezember, kurz nach 16 Uhr. Sie hören das deutsche Infomagazin bei Radio Television Marbella auf der 107,6 in Marbella und San Pedro Alcantara und weltweit per Livestream auf www.rtvmarbella.tv. Die erste Sendung im neuen Jahr und natürlich auch heute eine Stunde lang News, Interviews, Veranstaltungstipps und deutsche Musik. Auch 2022 ist zur deutsche Ausgabe die Pflichtlektüre an der Costa del Sol mit allen aktuellen Themen und Informationen. Mit mir zusammen meldet sich Chefredakteur Uwe Schäder zurück und am Telefon werde ich mit ihm über das aktuelle Blatt sprechen, das heute wieder neu im Verkauf ist. Zum dritten Mal live zu Gast im deutschen Infomagazin ist Ex-Weltklasse-Schiedsrichter Urs Meier. Seine Klage gegen das ZDF, weil er bei der EM 2021 nicht mehr als Experte eingesetzt wurde, hat eine Medienlawine ausgelöst und Fragen aufgeworfen, über die ich heute mit ihm sprechen will. Das Duell David gegen Goliath wird das Thema sein, aber es geht auch um andere prominente Nachbarn in Marbella, die für Schlagzeilen gesorgt haben und den Start der Bundesliga nach der Winterpause. Eine Sendung, bei der sich das Dranbleiben lohnt. Am Mikrofon bis 17 Uhr, Dietmar Förster.
Wie oft zieh ich vor Bäumen, den Wald nicht mehr? Wie oft lass ich mich stehen, lauf anderen hinterher? Vergrab meine Träume, leih mir andere aus. Mein Original gegen eine Kopie getauscht. Aber was ist ein Leben, wenn man es nicht lebt? Und was zählen die Jahre, wenn man sie nur zählt? Hey, siehst du die Lichter, hörst du die Musik? Was ein Wunder, dass es uns hier heute gibt. Ich seh die besten Tage vor mir. Das Beste, was wir haben, sind wir. Ich will keine Minute davon verlieren. Gib mir mehr davon. Aber hör nicht hin und mach nur Pläne, damit da Pläne sind. Wie oft schauen wir zurück, so als wär's zu spät und erkennen dabei das Glück nicht, wenn es vor uns steht. Ich glaub daran, dass es auch anders geht. Ich seh die besten Tage vor mir. Das Beste, was wir haben, sind wir. Ich will keine. Nicht lebt und was zählen die Jahre, wenn man sie nur zählt? Hey, siehst du die Lichter, hörst du die Musik? Was ein Wunder, dass es uns hier heute gibt.
Leute, mehr davon. Sie hören das deutsche Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Zur deutsche Ausgabe und das deutsche Infomagazin sind gut ins neue Jahr gekommen. Und zur ersten Sendung im neuen Jahr gibt es das große Wiederhören, denn Chefredakteur Uwe Schäle wird mir nach der Dreikönigspause verraten, welche Themen heute in seiner Wochenzeitung behandelt werden. Hallo und einen schönen guten Tag, Uwe.
Hallo Dietmar, schönen guten Tag.
Uwe, eigentlich hatte ich ja gedacht, dass wir Corona mal beiseite lassen können, ne? Doch die aktuelle Entwicklung zwingt uns dazu, auf die Inzidenzzahlen zu schauen, die zwar hoch sind, aber längst nicht mehr so viel Angst bereiten wie noch vor einem Jahr. Wie ist die Lage?
Ja, die Zahlen, die reinen Infektionszahlen, nennt man die reinen Infektionszahlen, ist die Lage eigentlich schon besorgniserregend, denn wir haben so hohe Zahlen wie nie zuvor, kann man sagen. Aber die Zahl der Infektionen, Inzidenzrate pro 100.000 Einwohner geht auch leicht zurück, muss man sagen, die letzten Tage hier in der Provinz Malaga. Im Moment bewegen wir uns bei 411 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner pro Woche, was schon sehr viel ist. Aber wie gesagt, es ist leicht rückläufig, genauso wie in Spanien, wo die Inzidenz allerdings wesentlich höher ist. Aber das Bemerkenswerte ist diesmal besonders und von daher kann man schon etwas aufatmen, dass es zwar so eine hohe Zahl von Infektionen gibt, aber doch sehr wenige schwere Verläufe nur. Die meisten sind wirklich nur eine Art grippaler Infekt. Also man ist ein bisschen verschnupft, hat ein bisschen Husten und muss natürlich die Quarantäne von einer Woche einhalten. Aber das war es dann bei den meisten auch. Also die Krankenhauseinweisungen ist deutlich zurückgegangen. Im Vergleich zu vor einem Jahr gibt es zwar 10-mal so viele Corona-Infektionen zurzeit in der Provinz Malaga, aber nur doppelt so viele Krankenhauseinlieferungen. Also da kann man sich schon ungefähr ein Bild machen. Das hat natürlich damit zu tun, dass ein sehr hoher Prozentsatz der Bevölkerung geimpft ist, mindestens 2-mal, einige auch schon drittes Mal also geboostert. Und dass dadurch ein sehr hoher Schutz natürlich da ist, zumindest vor schweren Erkrankungen.
Deswegen gibt es auch keine weiteren Restriktionen im Moment, ne? Bis auf die Maskenpflicht im Freien, ne? Und den Covid-Pass, der ja auch so ein bisschen auch nicht so richtig beachtet wird von den Restaurants, ne? Zumindest aus meiner Erfahrung. Ne? Aber,
unterschiedlich, ganz genau. Ich habe es auch so erlebt, ich war jetzt um den vollen Dreikönigstag gerade in Sevilla. Und da ist tatsächlich so, da ist es nirgendwo kontrolliert worden. Hier in Malaga ist es mir 2-mal allerdings auch nur passiert, dass der Covid-Pass kontrolliert wurde. Ja, man geht da so ein bisschen mit der spanischen Gelassenheit und auch so ein bisschen mit dem Umschiffen von selbst aufgestellten Regeln um. Und ja, es ist auch, ich finde es sowieso, manche sagen, das ist ganz wichtig, also so wie es in Deutschland ist, 2G+, ist auf jeden Fall vollkommener Unsinn, ein vollkommener stupider Schwachsinn, der also die Gastronomie vollkommen in die Knie zwingt. Ja. Und das sagen auch Gastronomen in Deutschland ganz klar, denn es ist ja auch gar nicht bewiesen. Der Beweis ist einfach ausgeblieben, dass wirklich in der Gastronomie es zu verstärkten Infektionen gekommen sein soll.
Uwe, am Montag hat ja auch wieder die Schule nach den Weihnachtsferien begonnen, ne? Und da läuft alles wie gehabt, ne? Trotz Krankmeldungen einiger Lehrer und Lehrerinnen.
Genau. Also Schule hat wieder begonnen jetzt nach den Weihnachtsferien und wie du sagtest, eigentlich der normale Schulbetrieb ist aufgenommen worden. Natürlich wie vor den Weihnachtsferien auch mit Vorsicht, mit Masken und auch gelegentlich mit Quarantäne. Einige Lehrer sind krank, aber allerdings auch nicht sehr viele. Wo es allerdings mehr Krankmeldungen jetzt im Moment gegeben hat, ist unser Gesundheitspersonal in der Provinz Malaga. 300 Krankmeldungen in nur 14 Tagen. Unter dem Gesundheitspersonal, ein großer Teil davon sind Krankenpfleger und Physiotherapeuten, die natürlich direkten Kontakt auch mit den Patienten haben, ist klar, aber auch da meistens ein sehr glimpflicher Verlauf der Infektion. Aber es ist natürlich eine kritische Berufsgruppe, kritisch auch natürlich dafür, dass, weil es eine systemrelevante Berufsgruppe auch ist, dass also da muss man schon darauf achten, dass da nicht zu viele Leute auch erkranken, sodass es da eben dann zu größeren Ausfällen kommen kann.
Ganz genau. Klar. Zwischenfrage an meinen Studiogast Urs Meier. Hallo erstmal.
Ja, hallo.
Du hast ja auch noch eine kleine Tochter, ne, die hier zur Schule geht. Ne? Bist du auch froh, dass sie normal zum Unterricht gehen kann und du kein Homeschooling mit ihr machen musst?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja das Homeschooling ganz am Anfang gehabt und das war am Anfang auch in Ordnung so, aber nein, also natürlich 1:1 Unterricht, das ist nicht zu ersetzen und das sieht man ja auch jetzt in Deutschland und weiß nicht was, wo man händeringend danach sucht, dass es eben so bleibt und dass man nicht wieder zum Homeschooling zurückgeht.
Und dass die Kinder auch ihren Sport wieder machen dürfen, ne? Und die ganzen anderen Aktivitäten, ne? Also auf jeden Fall wichtig, ne?
Der soziale Kontakt und all das, also um Gottes Willen, der ist genauso wichtig wie die ganze Ausbildung und der gehört einfach dazu.
Uwe, es wird ja auch über einen Strategiewechsel, ne, im Umgang mit dem Coronavirus diskutiert, ne? Gestern auch Thema in den Tagesthemen unter anderem. Ne? Was hat es damit auf sich?
Ja, zumindest in Spanien ist man ja soweit, in Dänemark im Übrigen auch. Da geht man ganz ähnlich damit um, das Ganze als eine endemische Erkrankung zu begreifen, also wie die Grippe praktisch zu behandeln. Nicht mehr ganze Berufszweige, ganze Wirtschaftszweige lahmzulegen, sondern einfach auch zu gucken, Wie stark ist die Auswirkung tatsächlich? Natürlich ist es eine ernstzunehmende Infektion, aber längst nicht mehr so gefährlich, auch wie in der Anfangszeit. Und das führt eben dazu, dass man auch eben mit dem Virus lernt zu leben und auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Herdenimmunität wohl langsam erreicht. Einmal durch die Impfung und dann wieder auch durch die hohe Zahl der Infektionen natürlich auch, die auch zu mehr Antikörperbildung dann führt innerhalb der Bevölkerung.
Mhm, richtige Strategie, Osmeier?
Ich finde schon, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben einen wunderbaren Körper, wir haben ein wunderbares Immunsystem und ich glaube, dieses Immunsystem hat uns über hunderte von Jahren gebracht und warum soll es nicht anders sein jetzt?
Okay. Uwe, Themenwechsel. Die Stadtverwaltung von Marbella startet 2022 mit neuen Projekten. Wenige Meter Luftlinie hier vom Studio entfernt. Mitten im Zentrum werden zwei Straßen saniert. Die Calles Nuestra Señora de Gracia und Virgen del Pilar. Und das scheint vielen Anwohnern gar nicht zu passen. Warum denn?
Ja, sie wird saniert, sie wird aufgerissen erstmal und das ohne Vorankündigung. Also es scheint eine ganz hohe Dringlichkeit da bestanden zu haben, ohne die Anwohner und die Geschäftstreibenden davon zu informieren. Und das hat sie natürlich auf die Palme gebracht und es hat da auch jetzt einen Protest gegeben, öffentlichen Protest, eine kleine Demonstration gegen diese Maßnahmen, die wie gesagt einfach so begonnen wurden. Die Anwohner wurden da vor vollendete Tatsachen gesetzt und können jetzt die Straße nicht mehr wie gewohnt nutzen, besonders für die Geschäfte. Für die Geschäftsinhaber ist natürlich auch ärgerlich, dass es jetzt zu großen Behinderungen kommt, um in die Geschäfte zu kommen. Das nach dieser ganzen Pandemiezeit natürlich besonders schlimm, denn man hofft, dass es jetzt endlich wieder vorangeht, auch für die Geschäfte. Und das ist natürlich jetzt auch wieder ein Problem.
Da ist es gut, wenn man sich wie Urs Meier mit dem Motorrad fortbewegt. Ne? Da kommt man überall durch, oder?
Erstens mal kommt man überall durch, aber man sieht wieder, wo die Probleme sind. Das ist immer wieder die Kommunikation, wo auf der Strecke bleibt. Und wenn die Kommunikation nicht da ist, dann gibt es eben diese Verärgerung. Und da verstehe ich natürlich die Geschäftstreibenden und auch die Bevölkerung. Das geht nicht. Also da muss man schon zuerst einen richtigen Plan haben und das Richtige informieren.
Gut, wie es aussieht, haben die Bauarbeiten jetzt aber begonnen. Die Straße bleibt erstmal gesperrt. Ne? Also ob da noch was passieren wird oder ein Einlenken noch gibt von der Stadt, das müssen wir dann noch abwarten. Ne? Uwe, interessant ist auch ein Artikel bei euch in der Zeitung über einen italienischen Künstler, der mit seinen Gemälden auf Tierquälerei und den Umgang mit der Umwelt aufmerksam macht. Wo kann man sich die denn anschauen?
Ja, Massimo Cedrini hat in der Galerie, die wohl auch von ihm selbst mit betrieben wird, eine Ausstellung, und zwar ist das die Galerie Excellence Art Gallery in Marbellas Urbanisation Alhambra del Mar, also in der Nähe vom Meer auch. Und da hat er insgesamt 20 Gemälde, die in Ölfarbe und im Graffiti-Stil angefertigt wurden, ausgestellt. Es geht da um verschiedene Tiere, Tierarten und immer wieder darum, auch das Thema Tiermisshandlung da anzusprechen. Cedrini ist ein großer Tierliebhaber und wendet sich entsprechend gegen Tierquälerei jeglicher Form von Großwild in Afrika, wenn da Elefanten getötet werden, um die Stoßzähne zu verkaufen, illegal zu verkaufen natürlich, aber auch Felljäger und vieles mehr.
Okay, und die Ausstellung kann man, glaube ich, angucken bis Januar, ne? Ende Januar. Ne? Und dann geht sie, glaube ich, noch nach Miami. Ne?
Noch um die Welt, unter anderem auch in die Schweiz.
In die Schweiz auch. Ah, siehst du, also Urs, genau. Ne? Wenn du in der Schweiz bist, kannst du dort auch nochmal anschauen. Dann. Genau. Apropos Tierwohl, ne? Ein aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat des linksalternativen Verbraucherministers Alberto Garzón zur Massentierhaltung hat zum Zwist in der Koalitionsregierung Spaniens gesorgt. Ne?
Ja.
Was hat er denn genau gesagt und wie hat Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez darauf reagiert?
Nicht nur Pedro Sánchez, sondern eigentlich alle Politiker, besonders natürlich auch ein gefundenes Fressen wieder für die Opposition, für die PP-Opposition, aber wie gesagt auch kritisiert worden von dem eigenen Koalitionspartner. Alberto Garzón hat in einem Interview mit der englischen Zeitung The Guardian gesagt, hat einfach verglichen die Massentierhaltung mit der intensiven Massentierhaltung, mit dem extensiven traditionellen Tierhaltung und hat gesagt, das Fleisch und besonders die Art und Weise, wie dieses Fleisch produziert wird, kritisiert aus der Massentierhaltung und demgegenüber gestellt die traditionelle extensive Tierhaltung, die er ausdrücklich als sehr gut und nachhaltig bezeichnet hat. Und genau dieser Teil ist rausgelassen worden in den ganzen Zitaten. Es ist einfach so dargestellt worden, als ob Alberto Garzón im Ausland gesagt hätte, spanisches Fleisch ist generell schlecht, und das ist natürlich totaler Unsinn gewesen, das hat er nicht gesagt, sondern hat eben gesagt, dass das Fleisch aus der Massentierhaltung, aus diesen sogenannten Macrogranjas, nicht gut ist, und das kann man sicherlich unterschreiben, und in Deutschland ist man da schon viel weiter mit den Diskussionen über Tierwohl und so weiter, und auch in Spanien im Übrigen. Da wird zum Beispiel auch zitiert, die Bürgermeisterin eines Ortes in der Provinz Albacete mit 131 Einwohnern, wo pro Jahr 100.000 Schweine gemästet werden. Das ist natürlich haarsträubend, wenn man sich das mal so vorstellt. Und wer schon mal im deutschen Münsterland gewesen war, der weiß auch, wovon ich spreche, das stinkt ja danach Schweinegülle. Ne? Das ist also ganz fürchterlich. Mhm. Ja.
Mein Studiogast Urs Meier ist Veganer, ne? Hatte deine radikale Ernährungsumstellung vor 5-6 Jahren auch mit der Tierhaltung zu tun?
Nein, also das hat eigentlich vor allem mit mir selber zu tun.
Okay.
Also, ja.
Okay, also dann lassen wir das Thema oder beenden wir das Thema. Und man muss vielleicht dazu sagen, dass das Fleisch vom iberischen Schwein, das ja draußen gehalten wird, ne, mit der schwarzen Farbe, ne, und sich dann nur von Eicheln ernährt, wirklich eine Delikatesse ist. Ne?
Und, ist natürlich was ganz anderes, ist praktisch Bioqualität, kann man sagen. Und
die haben dann auch ein schönes Leben.
Nicht,
ne?
Ja. Das hat nichts damit zu tun, aber man muss eben wissen, Spanien ist der größte Exporteur von Schweinefleisch weltweit. Mhm. Also von daher, so eine hat man eine Vorstellung auch, wie viele Schweine hier tatsächlich gemästet werden und geschlachtet werden jedes Jahr. Und wenn man dann weiß, dass der deutsche Fleischproduzent Tönnies hier ein Werk bauen will, gerade in der Region Aragon, einen riesen Schlachthof bauen will, mit einer Investition von 75 Millionen Euro, wo also pro Jahr 2,4 Millionen Schweine geschlachtet werden können oder Tiere geschlachtet werden können. Da kann man sich ungefähr vorstellen, wie wichtig die Fleischindustrie natürlich ist und warum sie dann sich angegriffen fühlt, wenn sie eben auch mal angegriffen wird, besonders diese Macrogranjas, diese Massentierhaltung.
Klar. Ja. Uwe, sitzt du gerade am Schreibtisch?
Ich sitze am Schreibtisch, ja.
Ja, wie sieht der aus?
Im Moment sieht er nicht aufgeräumt aus, weil ich arbeite am Schreibtisch. Also, wenn ich arbeite, logisch habe ich meine Papiere um mich herum. Aber ich versuche dann auch hinter wieder Ordnung zu schaffen und alles abzuhetzen, wegzutun und wirklich nur ein paar Blöcke liegen dann noch so rum am Schreibtisch.
Du kannst dir vorstellen, warum ich frage, ne? Denn ihr habt ja mit einer Serie jetzt gestartet oder seid gestartet, die auf die Schreibtische von Menschen schaut und den Arbeitsplatz als Spiegel der Seele untersucht. Ne?
Ganz genau. Grob gesagt gibt es da zwei verschiedene Schreibtische und zwei verschiedene Schreibtischtypen. Einmal den Chaos-Schreibtisch, das gepflegte Chaos, wie man so schön sagt. Denn in einem Chaos findet man meistens sehr schnell auch seine Sachen. Und auf der anderen Seite den total aufgeräumten Schreibtisch, wo also nach Arbeitsschluss zumindest nichts mehr rumliegt. Mhm. Und das haben wir jetzt mal erstmal unter die Lupe genommen in einem ersten Einstiegsartikel. Und ab nächster Woche werden wir in regelmäßiger Folge dann Menschen an ihrem Schreibtisch, weil deutsche Unternehmer auch in Führungspositionen hier an der Küste, die wir dann porträtieren in einer Serie, wo es eben, die einem halt der Arbeitsplatz als Spiegel der Seele.
Ja, Uwe, man darf gespannt sein. Ne? Viele Inhalte auch heute in Sur, deutsche Ausgabe. Ich bedanke mich bei dir und sage Tschüss, bis nächste Woche.
Ja, ich bedanke mich auch.
Genau, Uwe Scheele, Chefredakteur von Tschüss. Sur, deutsche Ausgabe. Und wir machen weiter mit Musik von Lo, Le Duc, Tribu. Urs Meier guckt schon, ne? Weil das ist eine Gruppe oder ein Duo aus der Schweiz. Ne? Und danach dann geht es um die Klage gegen das ZDF, die ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat.
Und du sagst, ich hätte für dich noch nie einen Song geschrieben. Aber Liebe ist kein Lied, schau, das kann ich dir doch nicht vorspielen. Ich kann nur schauen, wie sich's abspielt. Und ich weiss nicht, wie man zurückspult, aber ich hab's ja ewig wollen hören. Und drum such ich nach Repeat. Doch Repeat gibt's nicht, weil das würde heissen, dass alles gleich bleibt. Aber ich weiss, dass das nicht geht. Und wenn's nicht geht, bleibt nichts ausser das mir geht.
Und es gibt schon tausend Lieder, die mich an dich erinnern. Und gäng, wenn ich sag, hörst, stehst du grad bei mir im Zimmer. Liegst neben mir im Bett, tanzest durch den Tag. Oder singst ein Lutz mit der Nacht auf der Straße. Glaub, das hier ist ein Tribut.
Für all die Alben in alten Höhen.
Das hier ist ein Tribut.
Für die Lieder, die versprechen, wir sind ich auch. Ich bin vertraut, kennst du das so?
Also bitte sag mir jetzt, wie das Lied, bis die
ist das Ideal ich glaub, dass sie, ich kann keinen Rhythmus fassen. Weißt, Liebe ist nur ganz, wenn du es erteilst. Und gleich kann ich kein Stück draus machen, auch wenn es noch so schön wäre. Gäbe nur mehr Refrains, die schönsten Töne, die die Welt je gehört hat. Aber ich weiss, dass das nicht geht. Und wenn es nicht geht, bleibt nichts, ausser dass wir gehen.
Und es gibt schon tausend Lieder, die mich an dich erinnern. Und gäng, wenn ich sie höre, stehst du grad bei mir im Zimmer. Liegst neben mir im Bett, tanzest durch den Tag. Oder singst sie laut mitten in der Nacht auf der Strasse. Schau, das hier ist ein Tribut
für all die Alben in alten Hüllen.
Das hier ist ein Tribut
für die Lieder, die versprechen, was ich nicht kann. Song geschrieben. Aber Liebe ist kein Lied, schau, das kann ich dir doch nicht vorspielen. Ich kann nur schauen, wie sich's abspielt. Und ich weiss nicht, wie man zurückspult. Ich kann nicht mehr anders sein. Ich weiss, ich sollte jemand anders sein. Aber andererseits wüsst ich auch nicht wer. Und ich weiss, du willst mich nicht kennen. Du willst mich nicht kennen, look. Ich kann nicht mehr anders sein. Ich weiss, ich sollte jemand anders sein. Aber andererseits wüsste ich auch nicht wer. Und ich weiss, du willst mich nicht kennen, wenn ich's wär. Schau, das hier ist ein Tribut.
Die Erinnerung
an meine Wille. Schau, das hier ist ein Tribut. Tribut.
Du willst mich nicht kennen.
Schau, das hier ist ein Tribut.
Sie hören das deutsche Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Wir haben uns gerade musikalisch eingestimmt auf unseren heutigen Studiogast Urs Meier, den ehemaligen Top-Schiedsrichter aus der Schweiz, der heute live bei mir im Studio ist, wie bereits am 8. Juli und 7. Januar vergangenen Jahres. In beiden Sendungen haben wir uns über die bevorstehende Fußball-EM unterhalten. Im Sommer über das bevorstehende Endspiel und in der ersten Sendung Anfang 2021 über seinen bevorstehenden Einsatz als Experte beim ZDF. Dass es anders gekommen ist, wissen wir, dass er das zweite deutsche Fernsehen wegen seiner Nichtberücksichtigung verklagt, haben wir am 4. Januar im Urs Meier Podcast erfahren und wenig später in Form großer Schlagzeilen in allen großen Medien. Nochmal grüezi und hallo Urs Meier.
Ja. Hallo.
Urs, als du mit Ralf Kohler in deinem Podcast über Enttäuschungen gesprochen hast und er das Thema irgendwie dann auf das ZDF gelenkt hat, wusstest du da schon, dass du jetzt die Katze aus dem Sack lassen musst? Du hast dich ja bislang über deinen Nichteinsatz beim ZDF immer sehr bedeckt gehalten, ja, und auch nie ein schlechtes Wort über den Sender verloren.
Ja, das wird auch weiterhin so sein, dass ich über den ZDF kein schlechtes Wort verliere, weil es ist ein toller Sender, ein guter Sender und es hat ganz, ganz viele Menschen da, die unglaublich tolle Arbeit machen. Und ja, es ist einfach so gewesen, dass wie oft, wenn dann halt irgendwann kommt es irgendwann ans Tageslicht und ich wusste ja, dass irgendwann wird die Diskussion aufflackern und jetzt ist sie halt da, jetzt ist sie halt vor der Verhandlung schon da, vielleicht wäre es kurz vor der Verhandlung gewesen. Vielleicht wäre es kurz nach der Verhandlung gewesen, aber dass es eine Diskussion geben wird, das war mir eigentlich von Anfang an klar.
Also es war dir klar, dass deine Unstimmigkeiten mit dem ZDF irgendwann die Öffentlichkeit finden werden, ne? Genau.
Ja, das ist so.
Früher oder später, ne? Du bist der Schlagzeilen gewohnt, ne? Warst zum Beispiel 2004 mehrere Tage als meistgehasste Person Englands auf der Titelseite der Sun, glaube ich, war es, ne? Genau. Als du bei der EM in Portugal das vermeintliche 2-1-Siegtor der Engländer gegen Portugal annulliert hast, ne? Wohlgemerkt zu Recht, wie sich ja dann herausgestellt hat. Ne? Warst du dennoch überrascht, dass ein Zitat im eigenen Podcast dann eine Medienlawine auslösen würde, die mit einer Meldung im Medienmagazin DWDL ihren Anfang genommen hat?
Ja, dass es diese Größe angenommen hat, das hat mich schon etwas überrascht, muss ich schon sagen. Ich denke, das wäre, ja, so wahnsinnig wichtig ist das auch nicht. Und ja, aber man sieht, dass es halt in einer Zeit ist, wo es vielleicht ja, wenig andere Schlagzeilen gibt. Und natürlich das ZDF als große Medienanstalt ist natürlich immer etwas Lukratives, vielleicht für die anderen Medien das aufzunehmen. So nach dem Motto, auch die haben jetzt eine Klage. Aber ich glaube, ich bin nicht der Erste und werde auch nicht der Letzte sein, der da wahrscheinlich mal irgendwo eine Klage einreicht.
Wann hast du denn genau mitbekommen, dass die Online-Medien voll mit deinem Namen sind? Ihr habt am 4. Januar gepodcastet, ne? Und wann hat dich dann jemand angerufen? Du, Urs, du stehst irgendwie überall in allen Schlagzeilen.
Ja gut, da kam ja dann natürlich, die Sportbild hat angerufen und dann habe ich schon gedacht, ja, also wenn Sportbild dann noch anruft und so weiter, ja, was dann, dass es vielleicht dann etwas größer wird, ja.
Okay, also zumindest haben die Medien sich bei dir auch informiert und deine Version dann nochmal irgendwie sich bestätigen lassen, ne, oder?
Nicht alle, also Sportbild hat das gemacht, Blick in der Schweiz hat das gemacht, aber es gibt auch andere Medien, die haben das nicht gemacht, die haben einfach etwas geschrieben. Ja, ist auch wieder denen ihr Recht, es gab heute in der Medienlandschaft so, dass jeder ja irgendwas rausnehmen kann und seine eigene Darstellung da im Prinzip dann irgendwo weitergibt.
Mhm. Ex-Schiedsrichter Urs Meier, Fußballexperte, verklagt ZDF wegen EM 2021, schrieb der Spiegel. Zoff mit dem ZDF, jetzt spricht Urs Meier, titelte der Schweizer Blick. Es geht um Schiri Gräfe, darum verklagt Urs Meier das ZDF, war in der Bild-Zeitung zu lesen. Und ZDF, Doppelpunkt, rote Karte für Schiedsrichter Urs Meier, war im Klein-Report zu lesen. Hast du dich da überall richtig wiedergegeben gesehen?
Nee, überhaupt nicht. Also erstens mal geht es nicht um Manuel Gräf. Es geht eigentlich um etwas ganz, ganz Banales. Es geht eigentlich nur darum, der mündliche Vertrag, den wir gemacht haben vor der Europameisterschaft 2020, das war im Jahre 2019, im Dezember 2019, ist das ein Vertrag oder ist es kein Vertrag? Und nochmals, das ist eigentlich der Pudelskern. Und da habe ich meine ganz persönliche Meinung. Und wie gesagt, und für das gibt es ja auch dann schlussendlich Gerichte, die im Prinzip entscheiden, ist jetzt meine Ansicht die richtige oder ist es vielleicht eine andere. Also auch da bin ich sehr, sehr pragmatisch und schaue, was da entschieden wird.
Genau, du hattest einen Vertrag für die EM 2020, ne, die dann ja verschoben wurde wegen Corona auf 2021 und der war auch schon schriftlich, ne, oder?
Der war noch nicht schriftlich,
ach so, aber
das war,
okay,
nicht, das war nie schriftlich, das war also schriftlich, das kam immer im zweiten Schritt, das war immer so. Und da geht es ja auch, wir haben 15 Jahre miteinander gearbeitet, da gibt es ja auch eine Regelmäßigkeit, die da passiert. Und eben wie gesagt, es ist ja nicht die Europameisterschaft 2021, die stattgefunden hat, sondern es ist die Europameisterschaft 2020, die im 21 stattgefunden hat. Also das Produkt ist immer noch dasselbe und für dieses Produkt hatten wir einen mündlichen Vertrag.
Und plötzlich hat sich dann das ZDF einfach dann nicht mehr gemeldet, ne? Das lief dann einfach so und dann war ja noch ein bisschen Zeit wahrscheinlich dann, bis dann das Jahr dann vergangen ist dann, ne? Und ja, und dann irgendwie ist dann deine Frau dann ist unruhig geworden, ne, oder?
Ja gut, meine Frau macht mein Management. Das ist eigentlich auch ihre Aufgabe, da im Prinzip zu schauen. Also ich glaube, wir waren ja auch noch hier und wir haben über die Europameisterschaft 2021 gesprochen, also 2020 im 2021. Und für mich war auch klar, ich bin dabei und sie hatten das Gefühl gehabt, es ist zu ruhig. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, dann schreib halt mal ein Mail. Und dann kam dann halt dann raus, dass man dann tatsächlich vergessen hat, wahrscheinlich mit mir zu sprechen. Mhm. Keine Ahnung was. Und jetzt sind wir wieder bei Informationen. Halt, Informationen sind halt wichtig. Mhm. Und ja.
Und statt dir dann die schlechte Nachricht am Telefon oder per E-Mail dann mitzuteilen, ne, hat man dich dann sogar nochmal persönlich nach Mainz bestellt, ne? Und dann hast du wahrscheinlich immer noch gedacht, du bist dabei, ne? Obwohl, wie in deinem Podcast ja am Montag zu hören war, da gab es ja auch schon mal vorher Überlegungen, dass vielleicht Bibiana Steinhaus oder Manuel Gräfe dann deine Rolle einnehmen könnten.
Ja, diese Diskussion, die waren ja vorher im Vorfeld schon diskutiert worden. Das war ja auch 2018 an der Weltmeisterschaft, wollte man mit Bibiane Steinhaus arbeiten. Es ist ja mir nicht verborgen geblieben, dass man einen Wechsel angestrebt hat. Das ist ja ganz klar. Das ist auch legitim, also um Gottes Willen. Also ich gehe ja nicht von dem aus, dass ich mit 99 immer noch der Schiedsrichter-Experte vom ZDF sein werde und so weiter. Also so blauäugig bin ich ja nicht. nicht. Also, aber das Problem ist, dass man ja dann eben die Bibiane nicht gekriegt hat. Man hat den Manuel Gräfe dazumals auch noch nicht gekriegt. Auch für 2020 hat man ihn noch nicht gehabt. Und dann hat man gesagt, ja, okay, dann machen wir halt mit Urs Meier, weil mit dem sind wir ja zufrieden, machen wir halt mit ihm wieder
du
weiter.
Du hast ja auch für gute Quoten immer gesagt, ne? Deutschen Fernsehpreis bekommen zusammen mit Jürgen Klopp und mit Johannes B. Kerner, ne? Also, ja.
Ja, ich glaube, das müssen ja immer wieder die anderen beurteilen, aber ich glaube, eine so lange Zusammenarbeit, die findet ja auch nur dann statt, wenn beide Parteien im Prinzip zufrieden sind mit dem, was passiert ist. Und ich glaube, nochmals, ich habe immer noch die Sicht der Dinge als Schiedsrichter, die ich vermitteln kann. Und ich glaube, die sind oft etwas anders als der Mainstream. Und weil ich vielleicht etwas mehr hinter die Kulissen schaue und ja, und das sieht man ja auch. Ich meine, ich bin ja beim Schweizer Privatsender Blue, bin ich nach wie vor
engagiert für die Champions League,
mit dem Marcel Reif zusammen unter anderem. Also wie gesagt, also jetzt ist es halt einfach so, dass es eben, wie gesagt, dass diese Mitarbeit jetzt nicht mehr da ist, dass man sich getrennt hat, aber die Art und Weise, das ist ja immer wieder die Frage, wie trennt man sich und wie läuft das ab und ist da ein Vertrag da oder ist kein Vertrag da, und wie gesagt, das wird schlussendlich wird jetzt dann der Richter entscheiden müssen, ist eine mündliche Zusage auch ein Vertrag oder nicht. Und wie gesagt, in meiner Welt, so wie ich aufgewachsen bin, so wie ich funktioniert habe, auch in meinem Geschäftsleben, ich hatte ja noch ein Haushaltsgerät- und Küchengeschäft, da war ein mündlicher Vertrag für mich immer zwingend.
War immer Ehrensache, ne?
Verpflichtend. Das ist Ehrensache. Also genau. Also gerade wenn man in der Schweiz ist und vielleicht auch so auf den Bauernhöfen, wir haben vorher von Tierwohl gesprochen, wenn man einem Pferdehändler einen Handschlag macht, in dem Moment, wo man den Handschlag macht, dann weiß man, auf was man sich einlässt.
Mhm. Ja. Es wurde ja jetzt auch viel kommentiert, ne? Also sowohl in den Zeitungsartikeln, ne? Als auch in den sozialen Netzwerken, ne? In die eine und in die andere Richtung. Ne? Hast du die Meinungen der Leute in den Kommentarspalten und auf Social Media gelesen und kannst du damit umgehen, dass jeder öffentlich jetzt seinen Senf auch dazu gibt?
Ja gut, also da leben wir ja schon lange damit, seit wir Facebook und weiß nicht was alles haben. Nee, also wenn ich da alles lesen würde, um Gottes Willen. Also ich habe auch die Reaktionen der Engländer damals 2004, die 16.000 Mails, da habe ich eins gelesen, da wusste ich ungefähr, in welche Richtung das geht. Mhm. Also da brauchte ich ja nicht mehr alle zu lesen. Also
wobei, auch die jetzt, waren dann nicht in der Öffentlichkeit, die Mails, die gingen nur an dich, ne, oder?
Ja gut, alles gut. Aber das auch in der Öffentlichkeit, ja, jeder darf ja sein Bild haben und wie gesagt, also wenn man da jetzt jeder einzelne Kommentar liest, also erstens mal, ich halte mich an die Menschen, die mir nahe sind, die mich kennen, die dürfen mir gerne ein Feedback geben, und die anderen, die sollen mich zuerst einmal kennenlernen, bevor sie da in der Öffentlichkeit irgendwo einen Stab brechen über irgendeine Person, die sie noch nie gesehen oder noch nie gesprochen haben.
Hast du auch mitbekommen, dass du auch Thema bei Schlag den Star am Samstagabend warst?
Nee, das habe ich noch nicht gehört.
Ja, lass uns mal hören, was Moderator Elton die beiden Kandidatinnen Viviane Geppert und Valentina Pade im Spiel Blamieren oder Kassieren gefragt hat.
Urs Meier verklagt das ZDF. Der Fußballfachmann wurde für die EM 2021 nicht als Experte eingesetzt, obwohl er laut eigener Aussage zuvor eine mündliche Zusage des Senders für den Job erhalten hatte. In welcher Funktion war Meier im Profifußball in den Jahren 1991 bis 2004 aktiv? Was hat Urs Meier da gemacht? Ich sehe, das möchte, glaube ich, keiner beantworten.
Keine Ahnung.
Noch ist auch kein Druck. Also das Valentina muss noch nicht richtig beantworten, aber will sie wahrscheinlich im Moment auch nicht bei dieser Frage. Dann schließe ich die Frage 5-4-3-2-1. Schiedsrichter.
Ja, Urs, bist du überrascht, dass du sogar in so einer erfolgreichen Samstagabendsendung Thema bist?
Ich habe sogar noch die letzte Spielshow von dieser Sendung gesehen, aber das war dann halt die allerletzte, als die zwei dann...
Die vorletzte dann, oder was? Ne? Oder die?
Nee,
das letzte Spiel.
Das letzte Spiel, genau. Okay, ja, ich bin da irgendwo... Ja, weil die ganze Sendung habe ich noch, wirklich noch nie gesamt geschaut, aber ich bin irgendwo ins Bett und habe dann wirklich die letzte Show, letzte Spiel habe ich noch gesehen, aber das habe ich nicht mitgekriegt.
Nee. Genau. Gut, ich meine, die Damen, dass sie dich nicht kennen, kann man ihnen verzeihen, die sind, glaube ich, Mitte 20, Anfang 30 oder sowas. muss man da nicht unbedingt, oder nee. Ja, eigentlich sollte man mit Osmar ja schon was anfangen können, oder?
Ja, ja. Ja, muss man vielleicht etwas älter gut, sein, ja. Vielleicht 10 Jahre älter. Naja, gut, also.
Genau, eine Frage, die jetzt auch nochmal in den Kommentaren diskutiert wurde, ne, dass wie so ein öffentlich-rechtlicher Sender oder so eine große Sendeanstalt des ZDF solche Verträge machen kann. Ne? Ist mündliche Zusage, dann schriftliche Nachreichung und so weiter. Ne? Also ich kenne Leute, die bei öffentlich-rechtlichen Anstalten arbeiten, die dann halt für jeden Kugelschreiber oder Notizblock irgendwie 20 Anträge irgendwie ausfüllen müssen, ne, und einreichen müssen. Ne? Aber das hat bisher immer funktioniert beim ZDF und mit dir zusammen.
Das hat immer so funktioniert und ja, und da muss ich sagen, eben wie gesagt, ich habe in all den Jahren haben wir ein unglaublich eine gute Zusammenarbeit gehabt, das ZDF und ich, und wir sind immer von dem ausgegangen, nochmals, wenn einer von beiden nicht mehr zufrieden ist mit dem anderen, dann soll er es ihm mitteilen. Da haben wir auch nicht langfristige Verträge gemacht, wir haben immer von Europameisterschaft zu Weltmeisterschaft zu Europameisterschaft haben wir uns im Prinzip wieder geeinigt und wie gesagt, das ging von 2005 bis 2000 und mindestens mit 2018 ging das perfekt so miteinander, ja.
Gut, um das Thema abzuschließen, Mitte April wird die Klage am Landgericht Mainz verhandelt. Ne? Wie optimistisch blickst du auf den Termin und gibt es vielleicht dann doch noch einen Vergleich oder hoffst du darauf?
Ja, gut, ich denke immer wieder, wenn man nicht vor Gericht muss miteinander, ist das ja immer ein Vorteil, und wenn es so ist, dann ist es, wie es ist, also um Gottes Willen, für das sind ja die Gerichte da. Also wie gesagt, das Positive, das ich in all den Jahren mit dem ZDF erlebt habe, das wird von dem her keinen Einfluss haben, wie das Urteil ausfällt, sondern es geht da wirklich darum, wer hat jetzt in diesem Punkt, wer hat Recht. Und nochmals, für mich ist ein Wort, und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann soll mir das der Richter dann mitteilen.
Du lässt dir die gute Laune auf jeden Fall nicht verderben. Ne? Würde sagen, wir schnaufen kurz durch, ne, und gehen dann rüber zu einigen anderen Themen noch.
Noch nicht lange her, da fiel es mir noch schwer, die Zeit zu nehmen, wie sie kommt. Ich wollte so viel mehr, doch war noch nicht bereit dafür. Ist noch nicht lange her, da fiel es mir noch schwer, mir einfach selber zu vertrauen. Ist noch nicht lange her, doch ich hab eines gelernt. Wenn du alles gibst, auch wenn gar nichts mehr geht, sei dir sicher, dass es sich lohnen wird, wenn man am Boden liegt und trotzdem wieder aufsteht. Ich nehm Anlauf und dann mit dem Herz durch die Wand, ja, ich weiß ganz genau, alles kommt schon zu seiner Zeit, ja, solange ich bleib, weiß ich, man muss nur fest daran glauben. Dann kann alles geschehen. Ich nehm Anlauf und dann mit dem Herz durch die Wand. Ist noch nicht lange her, da war noch jeder Traum viel zu groß, um wahr zu sein. Doch jeder kleine Schritt war ein Schritt näher zum Glück. Ist noch nicht lange her, da fehlte mir der Mut, auszubrechen und zu sehen, wie viel da draußen ist. Ich hab gelernt, wie gut es tut. Wenn du alles gibst, auch wenn gar nichts mehr geht, ich bin mir sicher, dass es sich lohnen wird, wenn man am Boden liegt und trotzdem wieder aufsteht. Ich nehm Anlauf und dann mit dem Herz durch die Wand, ja, ich weiß ganz genau, alles kommt schon zu seiner Zeit, ja, solange ich bleib, weiß ich, man muss nur fest daran. Ich nehm Anlauf und dann mit dem Herz durch die Wand.
Schweizer Luca Henny mit dem Herz durch die Wand bei mir im deutschen Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella ist Ex-Schiedsrichter und Ex-ZDF-Experte Urs Meier. Doch nicht nur aus Meier aus der Schweiz sorgte jetzt für Schlagzeilen, wie wir ja gerade vorher gehört haben. Ne? Auch ein anderer prominenter Nachbar Marbellas steht seit Tagen im Fokus der Öffentlichkeit. Tennis Nummer 1 Novak Djokovic und die Frage, wie er denn nach Australien kommen konnte, ob er dort bleiben darf und bei den Australian Open tatsächlich spielen darf. Urs, wie hast du die Personalie Djokovic verfolgt? Bei den vielen Ungereimtheiten, die jetzt langsam ans Licht kommen, da kommt man gar nicht mehr hinterher, oder?
Ja, tatsächlich. Ich glaube immer, das sind immer wieder solche Situationen, die, da denke ich immer wieder, warum konnte man die nicht verhindern? Und das Problem ist doch einfach, wir haben wieder eine Situation, wo wir eigentlich nur Verlierer produzieren. Und das ist nicht gut. Und man wusste ja, was da passiert. Man wusste ja, dass Djokovic ungeimpft anreisen wird. Also es ist ja nicht so, man wusste ja, was wie Australien, wie streng die gerade im Umgang mit dem Covid sind und so weiter und so fort. Und dass man da in so etwas reinläuft, das überrascht mich einfach immer wieder. Und ja. Und es ist einfach nicht gut. Es ist wirklich, man produziert nur Verlierer. Und das kann nicht das Ziel sein.
Mhm. Kennst du ihn eigentlich? Ne? Er hat ja auch eine Villa in Sierra Blanca, wo du ja auch lange Zeit gewohnt hast.
Nee, ich kenne ihn persönlich leider nicht. Ich kenne den Roger Federer, ich kenne andere Tennisspieler, aber mit dem Djokovic bin ich tatsächlich noch nie 1:1 zusammen gewesen.
Mhm, falls du selber Tennis spielst, könntest du ihn ja beim Training im Tennisclub des Hotels Puente Romano hier in Marbella gesehen haben. Ne? Dort war er ja bis vor seinem Abflug nach Down Under.
Ganz genau, er ist da viel am Trainieren hier in Marbella, fühlt sich hier unglaublich wohl. Und ja, und eben wie gesagt, ich kann nur sagen, es ist ein ganz, ganz toller Sportler und ja, ich würde ihn gerne mal kennenlernen. Ja, vielleicht jetzt über die Schiene jetzt mit Zverev, genau. Mhm.
Gut, Zverev, genau, mit dem hast du, glaube ich, beruflich irgendwie zu tun, ne, oder?
Genau, wir haben eine VR-Brille, also im Prinzip ein neuroathletisches System, wo die Zverev-Brüder beide mit in der Firma dabei sind. Genau, das heißt Improver, VR, Improver. Und da, wie gesagt, da sind wir mit Zverev sehr, sehr eng
beruflichen Kontakt. Und hast du dann auch manchmal Geschäftsgespräche in Marbella? Dann könntest du ja auch jemanden mit einladen, ne? Wenn du das nächste Mal dann kommst.
Müsste so sein, ja. Bis jetzt war es immer in München, aber vielleicht auch mal in Marbella.
Okay. Jetzt sieht es ja so aus, also um nochmal auf Djokovic zurückzukommen, dass sich jetzt auch die Spanien auf ihn eingeschossen hat. Ne? Behörden untersuchen Einreise für sein Trainingslager. Jetzt droht Djokovic auch Ärger in Spanien. Schreibt heute Bild.de, ne? Nachdem zuvor auch spanische Medien entsprechend berichtet haben. Was sagst du dazu?
Ja, wie gesagt, es zieht immer mehr Kreise und die Geschichte ist noch nicht fertig. Aber ich glaube, man kommt aus dieser Geschichte auch nicht mehr heil heraus. Mhm. Eben wie gesagt, es wird nur Verlierer geben und ich glaube, ich hoffe einfach für Djokovic auch, dass er einen Fehler nicht macht, dass er nicht irgendwie versucht hat, irgendwo zu lügen oder irgend sowas. Das ist ja immer wieder das, was einem, ich sage immer wieder, kritisiert werden kann man immer in allen Situationen, aber wenn man lügt, wenn man nicht die Wahrheit sagt, dann kann man eben auch angegriffen werden und das soll, hoffentlich ist das nicht der Fall.
Genau, und jetzt gibt es auch Kollegen, die sich auf ihn eingeschossen haben, Stefanos Tsitsipas, Grieche, glaube ich, ne? Gell?
Ja, genau.
Der hat geschrieben oder hat irgendwo in einem Interview gesagt, in einem indischen Sender, eine sehr kleine Minderheit hat sich entschieden, ihren eigenen Weg zu gehen. Das lässt die Mehrheit wie Idioten aussehen. Gute Aussage?
Ja, eben wie gesagt, jeder darf irgendwo was noch dazu mitteilen, oder? Und das ist ja, da sind wir wieder in der Diskussion, geimpft, nicht geimpft, oder? Soll man wieder Leute da im Prinzip ausgrenzen oder soll man sie nicht ausgrenzen? Es gibt Spielregeln, nochmals, und diese Spielregeln, die muss Australien, die hätte Australien ganz klar offenlegen müssen, die hätte das Organisationskomitee ganz klar offenlegen müssen. Und nochmals, und dann kann Djokovic selber entscheiden, entscheiden, was der nächste Schritt ist. Oder wir haben jetzt eine Schweizer Sportlerin, die ist auch ungeimpft, eine Snowboardfahrerin, die geht 21 Tage in China in die Quarantäne. Oder ja, und dann hat sich's aber, oder? Also auch das, da muss man sagen, jawohl, die Regeln sind die und die. Also mache ich das oder mache ich das nicht? Da kann aber die Sportlerin selber entscheiden. Wenn jetzt diese Sportlerin nach 21 Tagen, aber dann wieder irgendwo noch wenn man der dann noch sagt, ja, jetzt musst du aber trotzdem nach Hause reisen oder irgend sowas, das geht nicht. Nochmals, die Spielregeln, die müssen vorher klar sein und dann kann man sich danach richten.
Stand jetzt 16.45 Uhr, ne? Heute nach der Auslosung, soll Djokovic in der ersten Runde gegen seinen Landsmann Miomir Kecmanovic spielen. Glaubst du, dass es tatsächlich zu dem Duell kommen wird oder dass Australiens Einwanderungsminister tatsächlich dann von seinem Vetorecht Gebrauch machen wird?
Ich gehe mal von dem aus, dass gespielt wird. Also ich glaube, er ist jetzt genügend lang da. Man hätte genügend lang Zeit gehabt. Also ich hoffe nicht, dass es jetzt so weit kommt, dass dann während dem Spiel noch irgendeine Polizeiaktion
stattfindet. Dass er während dem Spiel abgeführt wird,
ja,
oder was?
Das, ja, genau. Also das ist, dass man noch der ganzen Weltöffentlichkeit noch eine Peinlichkeit mehr im Prinzip zeigen möchte, wie man mit Leuten umgeht in Australien. Also das wäre auch, das ist auch nicht gut für Australien. Also mal ganz grundsätzlich, eben wie gesagt, wo gibt es hier Gewinner? Es gibt keine Gewinner.
Wenn er spielt, wird es für ihn aber auch nicht einfach werden. Ne? Fürchtest du, dass die Zuschauer im zur Hälfte besetzten Stadion dann Stimmung gegen ihn machen werden?
Ja, es wird sicher einige geben, die gegen ihn Stimmung machen werden. Das ist ja ganz klar. Ich meine, das war ja vorher schon so. Ich meine, Djokovic hat immer polarisiert. Also von dem her war es auch vorher so, dass man ja nicht einfach alle waren ja jetzt dafür, den Djokovic. Aber es hat sicher, hat er noch mehr Gegner im Prinzip gerade in Australien wahrscheinlich erhalten. Aber es wird natürlich auch andere da haben, die noch intensiver dann für Djokovic rufen werden. Also, wie gesagt, mit dem muss er leben, was jetzt da passiert. Und er soll sportlich soll er zeigen, dass er eben immer noch die Nummer 1 ist und ja, und alles andere. Ja, wie gesagt, hätte man vorher lösen müssen.
Ja, du als ehemaliger FIFA-Schiedsrichter kennst ja solche Situationen. Ne? Wie ist das, wenn man in so einer Arena steht und dann das Gefühl hat, alle sind irgendwie gegen dich? Ne? Wenn du vielleicht eine schwierige Entscheidung getroffen hast, ne? Oder im schlechtesten Fall dann auch mal falsch gepfiffen hast.
Ja, da gibt es nur eines, stark bleiben, voll konzentriert sein. Und das da zeigt sich ja auch, dann die starken Sportler, die werden ja in solchen Situationen noch stärker, können noch stärker werden. Und diejenigen, die eben das nicht aushalten, die werden dann natürlich schwächer. Das ist ganz klar. Also ein Oliver Kahn wurde dann stark, wenn er richtig ausgepfiffen worden ist, oder? Also je mehr gegen ihn waren im Stadion, umso stärker war er, oder? Und das könnte also auch bei Djokovic der Fall sein, dass er unglaublich fokussiert und unglaublich konzentriert dann ans Werk geht und vielleicht dann, ja, eben den Kritikern zeigen möchte, wer immer noch Tennis spielen kann.
Und bei dir war es auch so, dass wenn die Buhrufe dann lauter wurden, dass du dann noch exakter gepfiffen hast, ne, und noch konsequenter warst?
No, natürlich nicht konsequenter. Man da muss ja aufpassen, dass man nicht überpaced, dass man nicht dann irgendwo sagt, ja, jetzt pfeife ich gar nichts mehr. Oder das wäre ja auch falsch. Mhm. Oder das ist ja wie wenn einer sagt, ich bin kein Heimschiedsrichter. Ja, was ist er dann? Oder im Prinzip, du musst als Schiedsrichter musst du neutral sein. Aber du musst einfach diese Konzentration, also einfach, dass du die Situationen siehst und dass du eben dementsprechend richtig analysierst und entscheidest, das war dann also mein Teil. Aber ich wurde immer ruhig, also das heißt, ich war immer ruhig, ich wurde nicht hektisch und das hat immer dazu geführt, dass das Publikum dann auch ruhig wurde.
Damals gab es aber noch keinen VAR, ne, auf den sich viele Schiedsrichter heute stützen, ne?
Ja, die wollen sich dann drauf stützen. Das ist ja so eine Pseudosicherheit, die sie da irgendwo haben. Also die hatten wir nicht und die brauchten wir nicht. Also ich glaube, wir konnten genügend gut selber Auto fahren, ohne dass wir da einen VAR brauchten, ohne dass wir den Airbag brauchten. Und eben auch das hat damit zu tun, dass man konzentriert ist oder dass man nicht denkt, ja okay, pfeife ich halt mal den Elfmeter, vielleicht ist da ja keiner, dann kommt der VAR oder es ist einer und da kommt auch der VAR. Nein, also bei uns war wirklich so, ja oder nein. Ist es einer, ja oder nein, oder? Und dann musst du die Entscheidung treffen. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg.
Okay, nochmal zurück zu Djokovic. Ne? Falls er tatsächlich Australien verlassen muss, glaubst du, dass er dann zurück direkt nach Marbella kommt?
Ja, glaube, da hat er ein Zuhause, wo er hingehen dürfte. Ja, also eben, das kommt jetzt auch darauf an, was die spanische Regierung jetzt mit ihm noch vorhat. Also ich glaube, er wird da schon sehr, sehr genau hinschauen, wohin der nächste Weg ist, ob das nach Serbien ist, ob er nach Amerika ist oder ob das hier nach Spanien ist. Ich weiß es auch nicht.
Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ne? Urs, heute Mittag kam die Meldung rein, dass Ex-Bayern-Spieler James Rodriguez seinem nach einem Herzinfarkt kollabierten Gegenspieler Ousmane Koulibaly das Leben gerettet hat. Ne? Er hat wohl dessen Kopf geistesgegenwärtig so gelagert, dass die Atemwege wieder frei wurden. Ne? Das Ganze hat sich zugetragen in der katarischen Liga beim Spiel zwischen Al-Rayyan, wo James spielt, und Al-Wakra. Betet man, dass solche Zwischenfälle nicht in einem Spiel passieren, dass man zum Beispiel wie du als Schiedsrichter leitet?
Ja, auf jeden Fall. Also meinen, wir hatten ja das gehabt mit Eriksen an der Europameisterschaft, genau. Und da hat man ja gesehen, wie dann was für eine Stimmung das da war und so weiter. Ich habe dann auch mit einem Schiedsrichter, der vor Ort war, gesprochen, und das ist ihm noch wochenlang ist ihm das sind diese Bilder, diese Stille dann auch im Stadion sind ihm nachgegangen. Und nein, das sind Momente, die möchtest du als Aktiver nicht erleben.
So, wir machen nochmal eine ganz kurze Pause und dann geht's dann nochmal weiter. So.
Immer noch reicht ein Blick von dir und schon ist es da. Das Gefühl so extrem und verrückt. So wie beim ersten Mal. Immer noch will ich's keine Stunde mehr ohne dich. Weil es mit dir noch immer für mich das Nonplusultra ist. Und du die eine, die ich gesucht hab, unter Millionen bist. Bis zum letzten Atemzug. Werde ich dich halten, bis zum letzten Atemzug, nur dich.
Langen bis zum letzten Atemzug. Sie hören das deutsche Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Letzte Runde mit meinem Studiogast Urs Meier, dem Ex-Schiri aus der Schweiz. Urs, über Dortmunds Star Erling Haaland, der sich in Marbella ebenfalls sehr wohl fühlt, hier Reha absolvierte, müssen wir in dieser Sendung ja auch noch sprechen. Ne? Der hat sich nämlich beim 3:2 in Frankfurt mit allen angelegt und einige unfertige Worte auch in den Mund genommen. Ne? War das richtig, wie Schiri Schröder da dazwischen gegangen ist?
Ja, ich glaube schon. Er war präsent, er hat sofort reagiert und ja, genau. Und ja, ich glaube, er hat da schon richtig reagiert. Aber er muss aufpassen, Haaland muss aufpassen, dass er nicht jetzt irgendwie eben so, ich sage immer wieder, es ist ein Schritt von der Souveränität in die Überheblichkeit, und diesen Schritt sollte er nicht machen.
Ich habe Erling Haaland im Januar 2020 kennengelernt, ne, als ich Pressechef im Marbella Football Center war. Da war er noch ein ganz richtig schüchternes Bürschchen, ne, und ganz artig. Ne. War das abzusehen, dass er sich von der Persönlichkeitsstruktur her zum Heißläufer entwickeln würde?
Oh, das ist immer schwierig zu sagen. Also als Stoßstürmer, so wie er reingeht in die Aktionen, kann man schon sagen, er hat sehr viel heißes Blut, auch wenn er Nordländer ist. Also von dem her, ja, kann passieren.
Mhm. Haaland soll ja hier in Marbella auch ein Haus haben. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst oder weißt. Ne? Aber dann wäre es ja eigentlich naheliegend, dass er irgendwann im Trikot von der spanischen Mannschaft auflaufen wird, ne, oder?
Ja, ich glaube, die spanische Mannschaft ist immer ein Thema. Also ob das jetzt als Spieler ist oder als Trainer ist oder weiß nicht was. Also wir haben so tolle Mannschaften hier in Spanien und das ist immer ein Thema.
Wir schauen auf einige Spiele des ersten Spieltags der Rückrunde oder nach der Winterpause. Ne? Bayern hat zu Hause gegen Gladbach verloren. Ne? Werden die sich wieder berappeln und ihren Vorsprung von 6 Punkten dann auch wieder versuchen aufzubauen oder zu halten?
Ja, ich denke schon. Ich glaube nicht, dass die anderen Mannschaften, jetzt gerade Dortmund natürlich, dass die diese Stärke haben, dass sie da auch unbeschadet durch die Rückrunde kommen. Auch die werden wieder ihre Niederlagen einfahren. Also von dem her, ich glaube, dass Bayern schon, also der Titel geht über Bayern, das ist ganz klar.
Mhm, Hoffenheim und Freiburg auf Platz 3 und 4, überraschend.
Ja, super, sensationell. Also da muss man schon sagen, bei beiden Mannschaften, wie die sich da vorne halten können und im Prinzip, ich sage es mal, gerade bei Freiburg, mit einem kleinen Budget, wie man da trotzdem richtig arbeiten kann, das zeigt eben einfach, dass Fußball, dass es eben doch ein Teamsport ist.
Und Christian Streich ist ja auch ein guter Typ, ne? Der müsste dir ja eigentlich so von der Art her entgegenkommen. Ne? Ist ja auch so ein Typ, der kommt von der Schweizer Grenze, glaube ich, ne? Und da unten so aus hat so eine Schweizer Persönlichkeit, ne, oder?
Ja, es braucht nicht mal eine Schweizer Persönlichkeit, es braucht einfach diese Typen, diese echten Typen, diese ehrlichen Typen, die eben auch das Herz mal auf der Zunge tragen und einfach, man merkt diese Leidenschaft und diese Verbundenheit, die er hat zu Freiburg, und ich finde das einfach, Christian Streich, ja, das ist einfach, wenn es den nicht gäbe, müsste man ihn erfinden.
Der war ja auch viele Jahre dann mit dem SC Freiburg dann hier im Trainingslager, ne? Dieses Jahr nicht, es gab ja kein Trainingslager, ne? wegen des relativ zeitnahen Anfangs dann im Januar. Ne? Habt ihr euch da mal irgendwann getroffen in Marbella, als er hier war mit seiner Mannschaft?
Leider eben noch nicht. Also Christian Streich ist auch einer der Personen im Fußball, den ich noch nicht persönlich kennenlernen durfte. Und das muss unbedingt nachgeholt werden.
Mhm. Die zweite Bundesliga beginnt auch wieder am morgigen Freitag. Ne? Der HSV Platz 3 war in Sotto Grande. Auch hier gleich um die Ecke, der KSC Platz 10 in Estepona, Marbellas Nachbarort. Ne? Im Testspiel haben die Hamburger gegen die Badener 3-1 gewonnen. Meinst du, die können Impulse aus dem Trainingslager mit in die Rückrunde nehmen?
Ich hoffe, die Hamburger, ich meine, das ist ein Verein, der eigentlich in die erste Bundesliga gehört, und die sollen endlich mal diesen Schritt jetzt machen. Und ich hoffe, dass die Sonne und die Wärme Marbellas ihnen die Energie gibt, die sie brauchen für die Rückrunde.
Hast du bei denen vielleicht mal beim Training vorbeigeschaut, als die jetzt da waren?
Das mal nicht, nein.
Nee, aber es kommen ja noch Schweizer Mannschaften, glaube ich. Ne? Der FC Basel, glaube ich, dieses Jahr nicht. Die wollten, glaube ich, nach Dubai, aber dann auch wegen Corona kam das nicht zustande.
Nein, ich glaube, Luzern kommt, Sion kommt, okay. Und dann werde ich auf jeden Fall anschauen.
Zu denen hast du Kontakte, ne? Oder ja. Gibt es auch ein paar Leute, die du kennst wahrscheinlich. Ne?
Genau.
Genau. Gut, Urs, wir sind schon fast am Ende der Sendung angekommen. Hab mich gefreut, dass du hier warst bei mir. Und vielleicht sehen wir ja uns am April wieder, ne? Wenn dann deine Klage gegen das ZDF verhandelt wurde, oder?
Schauen wir mal.
Gut, danke und tschüss, bis bald und auf Wiederluge, wie man schon bei euch so schön sagt, ne? Urs Meier.
Genau, auf Wiederluge.
Ja, zum guten Schluss noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Marbella. Ui, das war ein bisschen zu laut. Der Regen wird uns auch morgen noch etwas begleiten. Vereinzelt treten Schauer auf, Sonne und Wolken wechseln sich ab bei Höchsttemperaturen von 15 Grad, die nachts auf 12 Grad sinken. Erst ab Samstag wird es wieder trocken, ansonsten wenig Änderung. Erst am Dienstag ist erneut mit Regenfällen zu rechnen und es bleibt für die sonnenverwöhnte Costa del Sol relativ frisch. Das war's für heute beim deutschen Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Wir hören uns wieder, wenn Sie möchten, am kommenden Donnerstag zur gewohnten Zeit. Weitere Infos zur Sendung und Gästen und den Mitschnitt zum Nachhören gibt's wie immer auf der Facebook-Seite das Deutsche Infomagazin. Hasta luego und tschüss, bis nächste Woche, sagt Dietmar Förster. Las cosas de